Was sind für Fragen aufgetaucht oder Entdeckungen?
Ein Gefühl fühlen und das auch zulassen. Taucht irgendwann aber trotzdem ganz natürlich so ein Beobachter auf. Also es fühlt sich natürlich an. Die Gefühle gehen auch ein bisschen in den Hintergrund. Und es fühlt sich also nicht abgespalten an, wenn die Gefühle dann nicht mehr so im Vordergrund sind.
Abgestalten sich ja noch nicht, aber eine Dissoziation hat begonnen.
Genau, das ist meine Frage.
Ja.
Weil dann gehe ich fast auf die Suche nach neuen Gefühlen sozusagen.
Stopp, 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 jetzt müssen wir hin. Jetzt ist das Gefühl ausgefüllt. Sprichst du davon? Es ist ja jetzt nicht mehr da. Ein Gefühl will nichts anderes als ein paar Minuten in der Regel. Ein hartnäckiges Gefühl auch über einen längeren Zeitraum. Aber in der Regel ist ein Gefühl von 3, 4, 5 oder 10 Minuten. Mehr will ein Gefühl nicht. Und dann ist es ausgefüllt. Und jetzt ist ein neues Gefühl. Weißt du, an der Stelle, wo ein Gefühl zu Ende gefühlt ist, da ist es fast am wichtigsten, dass man darauf achtet, daran zu bleiben und zu fragen, was fühle ich jetzt als nächstes? Also ich muss das von gestern Abend oder gestern Nachmittag nochmal wiederholen. Nämlich, dass es 2 Bewegungen gibt. Das eine ist die waagerechte, die horizontale Bewegung, wo ich hier im Gegenwärtigen bin und weiter zurück das Vergangene liegt. Ein Gefühl, was ich habe, ist von der Vergangenheit verursacht und richtet sich auf das Zukünftige. Es will mich dahin bewegen, etwas Bestimmtes zu tun. Und es gibt die Bewegung der Vertikale. Das ist die Bewegung in diesen Augenblick. Ich muss ja zu einem anderen Zeitpunkt mit dem Gefühl auch arbeiten, indem ich es verstehe. Arbeiten oder auch nur im Raum geben und entdecken, wohin es mich bewegen will. Wenn ich eine Unzufriedenheit bemerke, bin ich nicht immer nur im Augenblick, sondern will auch herausfinden, worüber bin ich unzufrieden. Was will dieses, in welche Richtung will das Gefühl mich bewegen? Was soll ich in meinem Leben oder in meiner Situation ändern, dass ich zufriedener werde? Das ist ein Gefühl da. Aber das ist die Bewegung in der Zeit. Oder auch wenn ich mit dem Gefühl arbeite, ist ein Gefühl da und dann mache ich einen Ton dazu und dann kommt vielleicht eine Bewegung dazu und dann taucht vielleicht eine Situation von vor 4 Wochen oder 40 Jahren auf, die Grundlage von dem Gefühl war, dann gehe ich zurück in die Vergangenheit. Dann bewege ich mich also auf in dieser Ebene der Zeit. Und um aufzuwachen, komme ich in die Vertikale, in diesen Augenblick. Da frage ich mich, was fühle ich jetzt, ohne etwas zu tun. Sobald da ein Gedanke ist, oh Gott, wenn das Gefühl jetzt noch schlimmer wird, bin ich schon wieder in der Zeit, weil ich dann in die Zukunft gehe. Wenn es gleich noch schlimmer sein wird, dann bin ich schon wieder in der Zeit. Aber um aufzuwachen, bleibe ich in diesem gegenwärtigen Augenblick und sinke tiefer. Und an der Stelle, wo jetzt das Gefühl ausgefüllt ist, da besteht die besonders große Gefahr, jetzt in den Kopf zu gehen und mir irgendwas auszudenken. Wenn man da jetzt da bleibt, was fühle ich als nächstes? Was fühle ich jetzt? dann erfährt man entweder die Stille, die unter einem Gefühl ist, oder ein anderes Gefühl.
Aber diese Stille ist dann sehr verführerisch, weil die sehr friedvoll ist. Und da möchte ich dann drin bleiben.
Besser ist, in die Stille hineinzusinken. Es ist wirklich gut, dass man, wenn ein Gefühl auftaucht, sich angewöhnt, mit der Haltung des Hineinsinkens daran zu gehen. Ja, wenn die Stille da ist, hineinsinken. Wenn ein anderes Gefühl auftaucht in der Stille, ist gut, wenn nicht, ist auch gut.
Und das ist deine große Lehre, das als spirituelle Übung täglich in der Meditationszeit zu praktizieren.
Weißt du, mein erstens kommt ja nichts von mir, außer die Tonübung. Das ist von all dem und so dieses winzig kleine Stück, das ist von mir. Alles andere habe ich zusammengetragen oder von Ela übernommen. Ich habe ein bisschen systematisiert, das ist so, dadurch ist es übersichtlicher geworden. Es geht nicht und schon gar nicht in erster Linie darum, Übungen zu machen in der Meditation, sondern das zu einer Haltung während des Tages werden zu lassen. Wenn man morgens aufsteht, wach wird und fangen Gedanken an zu denken, oh, was will ich mit den Gedanken? Was für ein Gefühl ist darunter? Was fühle ich jetzt? Nach dem Frühstück, wenn man zur Arbeit aufbricht, dann könnte es sein, mit was für einem Gefühl gehe ich jetzt zur Arbeit? So, und dann dem Gefühl Raum geben und nichts tun. Manchmal kann man das sicherlich auch dann zu etwas führen. Dann geht man in die Zeit, ich bin noch traurig. Und dann fällt einem ein Ja, dass gestern Abend, da war ich unglücklich mit und habe da gar nicht genug Zeit genommen, dem Raum zu geben und merke, dass diese Traurigkeit mich jetzt immer noch bewegt. Dann ist man innerlich mit dem von gestern befasst. Entweder das oder fühlen, ohne was zu tun und tiefer sinken.
Also jederzeit, wenn es sich ergibt, auch im Alltag, ganz natürlich.
Genau, genau. Es wird zu einer neuen Haltung.
Eine neue Haltung.
Zusätzlich, Bewusstheitsübung einmal die Woche oder irgendwas ist gut, ist gut. Auch irgendwie sich daran zu gewöhnen, regelmäßig solche Übungen zu machen, weiß nicht, klingt blöd, aber es hilft.
Ja, das finde ich auch sehr gut. Ich bin ja begeistert.
Hoffentlich nicht zu begeistert, weil wenn man zu begeistert ist, muss man skeptisch sein. Oh, ich will unbedingt Übungen haben, weil, was machen die Übungen dann? Ein gutes Gewissen. Ich tue fleißig was.
Aber jetzt noch ein Hintergrund zu der Frage, warum ich Ich habe natürlich schon jahrelang eine eigene Meditationspraxis, also ganz klassisch.
Beobachtung.
Genau. Und da ist die Frage, würdest du sagen, nee, das ist auch gut gemacht.
Nein, würde ich nicht sagen. Oder ich würde sagen, hör völlig damit auf, wirklich.
Ja, das ist die Frage.
Ja, definitiv. Ja. Weißt du, ja, natürlich. Ach, die innere Haltung des Geschehenlassens zu entwickeln, ist eine Herkulesaufgabe. Weil unser ganzes Leben ist davon bestimmt, etwas zu tun, um was zu bewirken. Da kommt ja ein Gefühl hoch und schon ist die Frage, was soll ich damit machen? Wie soll ich damit umgehen? Wir können gar nicht anders. Die ganze Zeitung, die Nachrichten, alles drängt auch auf uns ein. Wenn wir jemanden treffen, was hast du heute gemacht? Ist die Frage. Jetzt da also diese Haltung des Geschehenlassens zu entwickeln, haben wir kaum eine Chance. Wir müssen uns ganz klar sein, haben wir kaum eine Chance. Wenn wir das nicht mit einer gewissen Konsequenz und inneren Entschiedenheit verfolgen. Und wenn wir dann uns gerade angefangen haben zu fühlen, ohne was zu tun, das Gefühl an uns rankommen zu lassen, so. Und wenn wir dann am nächsten Tag jetzt wieder beobachten, ja, dann bauen wir gerade was auf, was wir dann wieder zerstören. Ist wirklich fast unsinnig, überhaupt dann irgendwas davon zu tun. Es ist wirklich wahr. Dieses Fühlen, vielleicht ist das auch eben das, was du sagtest, oh, ich bin dann ins Beobachten weggegangen. Ne? Wenn man da schon mal drin trainiert ist, was ist denn das Meditieren? Das Meditieren, das normale Meditieren, ist ein systematisches Training in Gefühlsabwehr und Gefühlsverdrängung. Alles, was kleine Kinder tun, spontan tun, um Gefühle zu bändigen und nicht fühlen zu müssen. Die Luft anhalten, Atemzüge zählen, Fliesen in der Küche zählen, Muster auf dem Teppichboden, körperliche Bewegungen machen, rhythmische Bewegungen machen. All das entwickeln Kinder. Kinderreime aufsagen, wie Mantra singen. Die sagen dann Kinderreime auf, dann brauchen sie, Mama schimpft, Papa macht das und so und das ist alles nicht zu bewältigen. Ja, dann sagen die Kinderreime auf. Alle diese Methoden, mit denen Kindern sich Gefühle von Gefühlen entziehen und dadurch sich Methoden entwickeln, um Gefühle abzuwehren und zu verdrängen und nicht fühlen zu müssen. Alle diese Methoden findet man in der Meditationspraxis wieder. Genau dieselben. Das ist spirituell alles zum Vergessen. Durch diese Art von Meditieren wacht auch kein Mensch auf. Wenn jemand die Chance hat, während des Meditierens in ein Fallen zu kommen, ist das die extreme Ausnahme. Jemand war mal abends da und sagte dann, wie, ihr stellt das hier darauf ab, innerlich in diese Tiefe zu fallen? Ich sage, ja, wieso fragst du? Natürlich tun wir das. Stellt sich raus, er meditiert irgendwo bei den Buddhisten. Und er hat es erlebt, beim Meditieren ist er in diese Tiefe gefallen. Nicht so tief, aber er fing an. Und dann ist er zu seinem Meditationslehrer gegangen. Und der hat ihm gesagt, er soll sich auf den Atem konzentrieren, dann wird das schon wieder verschwinden. Ja, dann verschwindet es. Also, das Meditieren, das vom Beobachten oder noch schlimmer, sich auf einzelne Körperregionen zu konzentrieren, hat mit Erfolg aus Aufwachen gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Es macht einen gelassen, nur dann, wenn man als Gelassenheit bezeichnet, dass einen die Dinge nicht mehr berühren und man sie weit genug von sich weghält. Man lässt sich dann vom Leben nicht mehr berühren und bewegen. Das kann man, wenn man will, Gelassenheit nennen. Finde ich aber, bin ich nicht sicher, ob das das richtige Wort dafür ist. Es ist in erster Linie ein Training darin, alles, was einen berühren und bewegen könnte, von sich wegzuhalten und abzuwehren. Es kann einen ja auch nicht innerlich lösen. Weil wenn ich Gefühle abwehre und abhalte, wie soll ich dann innerlich gelöst werden? Jedes Beiseitestellen von Gefühlen geht einher mit einer neuen und zusätzlichen Angespanntheit. Das ist ganz klar. In den Therapien wissen wir das. Ne? Das ist Anspannung, wir arbeiten mit Anspannung, dann kommen Gefühle hoch, ganz klar. Das muss man nicht drüber nachdenken. Und wenn ich im Meditieren Gefühle beiseite stelle, passiert das, dass ich in eine innere Angespanntheit komme. Wenn ich aber in eine Angespanntheit komme, wie soll ich dann aufwachen? Kann nicht, kann Aufwachen nicht passieren.
Also noch einmal, ich stimme da wirklich zu. Mehr kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, also hör auf mit anderen Meditationen, sodass du...
Moment. Ja. Was ich sagen wollte, ist, aus diesem Alltag kommen, wo wir uns alle befinden, finde ich es als Erste-Hilfe-Methode, die Achtsamkeit auf den Atem zu richten, um ein bisschen ruhiger zu werden.
Nein. Wodurch wirst du ruhiger? Ruhiger wirst du, wenn die Gefühle, die dich innerlich in Aufruhr bringen, wenn du den Raum gibst, dass sie ausgefüllt werden. Ja. Der Ärger über den Chef, über das wieder, die Anstrengung auch nur. Wenn es dir gelingt, wenn die Tonübung wirklich dann zu einer Tonübung wird, nicht so wie heute Morgen, entschuldigt, aber das kann alles, da ist noch eine Menge Luft nach oben, heißt es. Also da ist noch eine Menge Luft nach oben. Wenn man dann die Tonübung macht zu Hause, dann lösen sich die Gefühle. Und dann kommt man in einen lebendig ruhigen Zustand und nicht in einen betäubten ruhigen Zustand. Das ist der Unterschied. Und wenn man das macht, ja, dann geht es einem gut. Also nicht zu denken, dieses Meditieren und Beobachten und sonst was sei der erste Schritt. Ist nicht der erste Schritt. Das ist wie mit dem, der will das Taxi sparen, gibt es eine Geschichte, will in den Nachbarort, fragt dann den Taxifahrer, was kostet das? Sagt der Taxifahrer, 20 Mark. Sagt er, ach, das kann ich sparen, die 10 Kilometer gehe ich zu Fuß. Geht er eine Stunde, anderthalb Stunden, denkt, oh, ist doch, der Ort kommt nicht, scheint doch länger weiter zu sein, als ich dachte. Wenn jetzt bloß ein Taxifahrer vielleicht da wäre, guckt er sich um, sieht er den Taxi und merkt, es ist derselbe Taxifahrer, der morgens da war. Und dann sagt er dem, ja, ich will jetzt doch mit dem Taxi fahren, da nach Telgte. Was kostet das denn? Was kostet es denn jetzt? Sagt er, 40 Mark. Sagt er, wieso das heute Morgen kostet 20 und ich bin jetzt schon so weit gegangen. Wieso kostet es jetzt 40? Ja, sagt er, Sie sind so weit gegangen, aber in die falsche Richtung. So, das meine ich. Also es ist nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist die Tonübung. Die ist ziemlich einfach. Die kann jeder in einiger Zeit lernen und dann kann man ein Gefühl lösen. Und wenn man danach dann sich hinsetzt und sich nochmal fragt, wessen bin ich mir bewusst, dem Raum gibt, was da ist, sich innerlich austoben lässt, hineinsinkt und so, dann hat man eine realistische Chance, innerhalb von ein paar Monaten aufzuwachen.
Danke.
Wenn andere innere Haltung mitwächst, ne? Die Bereitschaft, aber es sind ja so viele spirituelle Suchende, die wirklich offen dafür sind. Und die wirklich die Selbstsüchtigkeit aufgeben wollen. Und die wirklich die Verbundenheit leben wollen. Und die wirklich die tiefere Stille suchen und so weiter. Und da scheitert es dann an fehlendem Wissen über den inneren Weg. Und da gibt es diese vielen Verwirrungen. Weil zu sagen, da ist niemand, der etwas tun kann, um aufzuwachen, das stimmt. In gewisser Hinsicht. Aber wenn wir in einem Jahr in Frankreich arbeiten sollen, dann macht dieser Organismus Dinge, die ihn dazu bringen, in einem Jahr plötzlich Französisch sprechen zu können, obwohl da niemand ist, der die Sprache lernen konnte. Also kein Ich. Trotzdem, auf magische Weise, nach irgendeinem halben Jahr oder in einem Jahr, kann dieser Organismus Französisch sprechen. Wer hat das jetzt gelernt? Wenn niemand da ist, der was tun kann. Wer hat das gelernt? Der Organismus. Dieser menschliche Organismus ist lernfähig. Säugetiere sind auch lernfähig. Dieser menschliche Organismus ist in höherem Maße lernfähig. Dieser Organismus ist sogar in der Lage, kreativ zu sein, also neue Dinge zu schaffen. Zum Beispiel Rollen unter dem Koffer. Ja, das muss man sich wirklich deutlich machen. Auch dieser Mensch, der diese Idee entwickelt hat, hat 10, 20 Jahre Koffer geschleppt und merkt plötzlich, das geht nicht so weiter und hat eine kreative Lösung gefunden. Das ist sehr wichtig zu realisieren, dieser Organismus tut nicht nur Dinge, sondern entwickelt kreative neue Dinge. Ohne Ich, da braucht er kein Ich für. Der Organismus tut bestimmte Sachen. Um Französisch zu lernen, setzt er sich den CD-Hören aus. Spricht ein-, zweimal die Woche mit einem Franzosen. Besucht einen Kurs. Macht also bestimmte Bedingungen, in denen dieser Organismus lernt. So, wenn ich sage, da ist niemand, der irgendwas tun kann, aufzuwachen, natürlich nicht. Aber dieser Organismus kann bestimmte Artenarbeit machen, die ihn dazu bringt, dass der Atem sich löst. Zum Beispiel heute Morgen war das ganz auffallend. Zuerst war der Atem schwer. Und da habe ich schon gedacht, mal sehen, ob das noch weitergehen kann. Der war schwer, jeder einzelne Atemzug wirkte so, als wenn das ein bisschen Arbeit wäre. Das hörte aber hinterher plötzlich auf, da wurde der Atemzug feiner und leichter. Hast du das gemerkt? Du hast es gemerkt, genau. So, das passiert aber nicht immer von alleine. Da muss dann jemand Atemarbeit machen, damit der Atem so fein fertig. Wer ist das, der das macht? Ja, der Organismus. Der sich bestimmten Bedingungen aussetzt, in denen der Atem sich löst. Natürlich macht der Organismus das. Da braucht man kein Ich für. Das Ich steht im Wege. Also der Satz, da ist niemand, der was tun kann. Auch zu sagen, du brauchst nichts zu tun, um aufzuwachen, ist auch ein intelligenter Spruch. Nur, derjenige ist nicht in der Lage, nichts zu tun. Wenn er doch bloß in der Lage wäre, nichts zu tun. Das sind die Gedanken. Da ist das den Bauch festhalten, damit der Atem nicht in den Bauch geht. Da ist eine Anspannung im Kreuz. Der sitzt ganz still da. Der denkst du, der tut nichts. Ist aber nicht der Fall. Der tut die ganze Zeit. Und dem zu sagen, du brauchst nichts zu tun, um aufzuwachen, ist absurd. Weil der muss anfangen zu lernen, nichts tun zu können. Loslassen zu können. Den Ton von alleine entstehen zu lassen. Man braucht nicht zu tönen, um aufzuwachen. Aber wenn der Ton blockiert ist und man eine Hemmung hat, den Ton zu machen, wird man nie zu einem freien Atem finden. Warum nicht? Weil man kontinuierlich Angst hat, dass der Atemzug einen Ton mitbringen könnte, verursachen könnte. Deswegen muss man die ganze Zeit den Atem unter Kontrolle halten. Ganz einfach. Also sind so viele auf den ersten Blick so klug scheinende Sätze bei näherem Hinsehen Unsinn. Unsinn. So wie sie dann verwendet werden, sind sie unsinnig. Abgesehen davon, dass es spirituelle Lehre gibt, die sagen den Menschen nicht einmal, du kannst nichts tun, um aufzuwachen. Die sagen denen, merkt euch meine nächsten Retreats und Seminare vor, dass ihr 3-4 Mal im Jahr kommt, um euch anzuhören, dass ihr nichts tun könnt, um aufzuwachen. Was aber der Fall ist, da zu sitzen und zuzuhören, ist schon etwas zu tun. Etwas tun, um dem Aufwachen sich zu nähern. Allein das da sitzen. Ne? Also, was man braucht, ist eine Übung des Geschehenlassens. Es gibt ja auch nirgendwo diese Unterscheidung zwischen Übungen, in denen man etwas tut, um was zu bewirken, und Übungen des Geschehenlassens. Nirgendwo wird man die Unterscheidung finden. Obwohl es natürlich notwendig ist. Machen wir eine kleine Zweierübung, die eine bestimmte Struktur hat. Ein Partner ist der Begleiter oder die Begleiterin, stellt eine Frage, der andere antwortet und dieselbe Frage wird immer wieder gestellt. Die berühmteste Übung dieser Art ist die Frage, wer bist du? Da stellt einer die Frage und der andere sagt das, was ihm gerade dazu auftaucht. Die Übung hängt, der Erfolg dieser Übung hängt davon ab, dass man das sehr fokussiert macht. Dass man nach Möglichkeit, wenn man sie beginnt, gar nicht erst in diesen sozialen Raum des Smalltalks hineingeht, sondern wirklich fokussiert die Übung beginnt und nur die Fragen stellt, nur die Antworten. So, dann kann sehr viel dabei passieren, weil die ersten Fragen werden noch mehr vom Kopf beantwortet. Wenn die Fragen aber immer wieder auftauchen, dann gelingt es immer mehr, plötzlich Antworten zu finden, die du dir gar nicht ausgedacht hast, die irgendwo anders herkommen, die dich überraschen. Und das geschieht leichter, wenn die Fragen immer wiederholt werden und immer eine Antwort finden. Fokussiert. Und wichtig ist für den Begleiter, manchmal ist die Übung für den Begleiter wirkungsvoller als für den anderen, der kann am besten in eine bestimmte innere Haltung kommen. Und diese Haltung ist, zuerst leer zu sein. Das bedeutet, die Antworten nicht zu beurteilen, die Fragen nicht zu beurteilen und keine Absicht damit zu verfolgen. Keinen eigenen Plan zu haben. Und dann zum Zweiten, aufmerksam und bewusst zu sein. Für die Antwort, für die Reaktion, für alles. Und wenn man leer ist und bewusst ist, dann ist man zum Dritten liebevoll. Du realisierst also als Begleiterin oder Begleiter die 3 Qualitäten des aufgewachten Seins. Leere, Bewusstsein und Liebe. Den näherst du dich an. Wenn man solcherlei Übungen mit Begleiterinnen abwechselnd häufiger macht, dann lernt man natürlich auch, sich selbst zu begleiten. Die Haltung, die du dem anderen gegenüber einnimmst und realisierst, nimmst du dadurch leichter für dich selber ein. Deswegen ist die Übung für den Begleiter immer genauso wichtig wie für den anderen. Und die Frage lautet, was geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Die meint damit also auch, was geschieht jetzt im Augenblick ohne dein Dazutun? Und dabei geht es eher um die inneren Prozesse, deswegen ist es gut für den Übenden, die Augen zu schließen. Muss man nicht machen, aber ist besser, wenn du dich mehr auf die inneren Prozesse ausrichtest. Ja? Und dauernd tut das 7 Minuten. Nach 7 Minuten sage ich den Wechsel an. Okay?
Ja?
Was?
Ich habe die Übung noch nicht ganz verstanden.
Ah.
Der Frage stellt nur diese eine Frage.
Genau. Also ich frage dich.
Was auch immer geantwortet wird, danach wieder.
Hast du die doch genau verstanden? Genauso. Wessen bist du? Ach nee. Was geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Du sagst was. Ich sag, was geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Genau. Müssen wir schauen, ob es ganz ausgeht, sonst muss man eine Dreiergruppe bilden. Die Dreiergruppe muss dann die Zeit ein bisschen im Auge haben und selber, weil die ja 3 Durchgänge haben, nach 5 Minuten selber wechseln.
Oder du sprichst
an. Nee. Ich entspanne mich während der Zeit. Das kommt euch auch zugute. Ja, eine Frage noch. Nein. Nein, ist nur, was geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Man kann diese Übung mit 100 verschiedenen Fragen machen. Das ist, wer bist du, ist eine andere Übung davon. Wer hat noch keinen Partner? Also als technischen Tipp, es ist besser, wenn man die Stühle, hört nochmal zu, wenn man die Stühle so versetzt stellt, so, dann ist man sich viel näher und kann sich viel leichter verstehen. Ganz fokussiert. Alle haben Partner, Partnerinnen. Was geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Dann kannst du mit der letzten Antwort zu Ende kommen. Und wenn die Augen geöffnet sind, auch dann die Augen schließen. Und wahrnehmen, was du fühlst, nachdem du die Antworten gehört hast oder die Antworten gegeben hast. wenn du wahrnimmst, was du fühlst, kannst du auch wahrnehmen, was mit dem Gefühl geschieht, wenn du nichts tust. Dann kannst du in dem inneren Gefühl, in der Wahrnehmung der inneren Erfahrung bleiben und die Augen öffnen und die Rollen tauschen und die Übung fortsetzen. Was geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Dann kannst du wieder mit der Antwort zum Ende kommen und die Augen schließen oder geschlossen halten und wahrnehmen, was du fühlst. Wahrnehmen, was geschieht, wenn du nichts tust. Und dann kannst du ein kleines Experiment machen. Je lebendiger und vollständiger du dich hineinversetzt, desto besser werden die Entdeckungen. Stell dir nämlich vor, du wärst, wodurch auch immer das passiert ist, in der Lage, bei allem, was innerlich oder äußerlich auftaucht, nichts tun zu müssen. Nicht, dass du nicht was tun könntest, sondern so, dass du nichts tun musst. Nicht weglaufen musst, nicht hinrennen musst, nicht dagegen angehen musst. Egal was geschieht, nichts tun. So, und versetz dich hinein, du wärst dazu ganz in der Lage. Dann kannst du regelrecht fühlen, spüren, wie sich das anfühlt und was das mit dir macht. Versetz dich da so vollständig hinein, dass du spürst, wie der Atem sich dann verändert. Die Haltung. Und dann stell noch die Frage nach innen. Wenn das zwanghafte Tun wieder anfangen würde, worin würde der allererste Schritt bestehen? Das Weglaufen müssen, das Ausagieren müssen, das Gegenangehen müssen. Dann kannst du langsam die Augen öffnen und dich mit deiner Partnerin oder Partner ein paar Minuten austauschen über die Entdeckung jetzt bei dem Experiment.
Weil ich extra vorgekommen bin mit der Frage, dass ich glaube, dass ich den ersten Teil vor der Übung nicht richtig verstanden habe, weil ich ihn so verstanden habe, dass du alles, was mit Meditation und mit Übung und mit Yoga im weitesten Sinne, egal jetzt welche Form, dass du das sozusagen in die Tonne getreten hast. Und ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass du das ernsthaft in die Tonne kriegst. Und deswegen bin ich ganz persönlich nochmal zu dir gekommen. Und jetzt haben aber alle die Übung gemacht. Und eigentlich steht so von meinem Gefühl her an, dass man über die Übung spricht. Und
ja, tun wir ja auch noch.
Gut, okay.
Ja, das gibt mir die Gelegenheit, das nochmal zuerst zu unterscheiden, dass es zwei Arten von Übungen gibt. Oder ich muss anders anfangen. Wenn ich aufwachen will, muss ich in eine Haltung kommen, wo ich alles loslasse. Das heißt, nichts mehr in der Hand habe. Ganz konkret, so dieser Prozess, der heute Morgen begonnen hat, der geschieht nur, wenn ich nichts festhalte, wenn ich nichts tue damit, wenn ich mich völlig dem aussetze. So, ich muss also jetzt dafür sorgen, dass ich in so eine Haltung kommen kann. Die Struktur des Geistes ist anders. Die Struktur des Geistes ist, ich tue etwas und das bewirkt etwas. Alle Mütter, die anderen auch, aber die Mütter vor allem, kennen, wenn sie Kinder haben oder irgendwo dieses Spiel, das Kind wirft was aus dem Bettchen Und die Mutter hebt es auf und gibt es zurück und das Kind freut sich. Und jetzt ist nicht gut damit, das Kind wirft es wieder raus. Und die Mutter gibt es wieder zurück. Und dann wirft das Kind es wieder raus. Und immer freut es sich. So beim vierten, fünften Mal tut die Mutter, die haben sich nicht abgesprochen, die Mutter, die tun das alle so, hebt es auf, aber tut so, als wenn es nicht gefunden hätte. Sondern das Kind, gut. So, weiß nicht, was passiert jetzt. Und dann merkt die Mutter, oh, jetzt darf ich das nicht weitertreiben und hat es jetzt doch wieder. Und dann strahlt das Kind. So, das spielt dann alle. Und da fängt das an. Das ist das Aufregende für das Kind. Ich tue was und das bewirkt was. Das ist das Aufregende. Da fängt der Geist sich an zu bilden. Der behält und entwickelt diese Struktur. Es wird etwas getan, um etwas zu bewirken. Um aufzuwachen, muss diese Struktur zerstört werden. Die bleibt, wenn man Dinge tun muss, Brücken bauen oder so, dann bleibt die Struktur. Oder Brot backt, dann bleibt die Struktur. Aber sie muss trotzdem für diesen inneren Weg, für diese innere herangehen und es auch zerstört werden, richtig zerstört. So, und das kann ich mit Übungen des Geschehenlassens. Wie heute Morgen die Bewegungsübung, die Tonübung, die Bewusstseinsübung, die wir jetzt nicht machen, das sind Übungen des Geschehenlassens. Und da hören wir gleich die Entdeckung, die jetzt bei dieser Übung, wo eine Frage ist und wo dann Antwort auftaucht, aber es sich gerade darum dreht, zu entdecken, was geschieht, wenn ich nichts tue, was geschieht ohne mein Dazutun. Das hilft einem, das überhaupt deutlich auseinanderzukriegen. Also, wenn man diese zwei Arten von Übungen unterscheidet, Übung des Geschehenlassens, die eigentlich nicht wirklich Übung sind, weil unter Übung versteht man das Zweite. Ich übe was ein, um etwas zu können. Und dieses Können ist, dass ich etwas tue, um was zu bewirken. Ich übe Vokabeln und kann dann die fremde Sprache Wörter übersetzen. Ich singe ein Mantra, um in einen heiligen Zustand zu kommen. Ich konzentriere mich auf eine bestimmte Körperreaktion, damit es etwas bewirkt, mich fokussiert, mich konzentriert, mich innerlich zur Ruhe kommen lässt, was auch immer. Es sind bei all diesen Dingen, dass ich etwas tue, das etwas bewirken soll. Und mit den Übungen kann ich mich dem Aufwachen nicht nähern. Weil da brauche ich die Haltung, nichts tun. Geschehen lassen, mich erfassen lassen, mit mir geschehen lassen. Und wenn man das unterscheidet, dann weiß man, dass die Übungen des Geschehenlassens hilfreich sind und das nutzen. Und das war auch das mit dem, was ich über das Meditieren gesagt habe, dass man da sich nicht dissoziiert, weil das auch ein Tun ist, sich nicht bewusst und willentlich Gefühle beiseite schiebt, sondern sich dem stellt, sich dem überlässt, was auftaucht. Die Vasetu hat eben in der Pause noch gesagt, ja, es gibt aber inzwischen auch Meditationsanleitungen, die so lauten, lass alles geschehen. Ich würde mir das noch ein bisschen deutlicher wünschen, zumal es noch zusätzlich gibt die Orientierung nach innen und die Orientierung nach unten, sich für das Fallen lassen, öffnen, überhaupt wissen, dass es das gibt, überhaupt wissen, dass es wichtig ist, aber sich auf das Fallen lassen orientieren und zweitens mehr auf das Fühlen zu orientieren als auf die anderen Wahrnehmungen. Klarer geworden? Gut.
Ja, es gibt ja im Zen-Buddhismus gibt es ja diese zwei Formen des Atmens. Einmal das Beobachten des Atems. Das ist die eher einfache Form, das ist die Form, die du jetzt auch sagst, das nutzt nichts, um zu erwarten. Und die zweite Form ist das Schikantase, das heißt also das reine Beobachten, das alles zulassen, was aufhört. Und das nicht reagieren.
Ja, das Beobachten zulassen.
Das Beobachten zulassen.
Das Beobachten. Das Beobachten bedeutet aber, dass ich etwas tue. Dass ich das Gefühl vor mir hinstellen muss. Weil das Natürliche ist, wenn ich nichts tue, dass mich das Gefühl erfasst.
Dann tue ich aber auch etwas.
Nein. Du kannst dich hineinsinken nicht tun. Das ist, wäre eine Fehlwahrnehmung. Du kannst loslassen, dass das Sinken geschieht.
Das ist aber auch ein Tun.
Nein, loslassen ist kein Tun, sondern loslassen ist ein Aufhören mit Tun. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier das Ding in der Hand habe, dann bewegt sich das nicht, aber ich tue natürlich die ganze Zeit, ich halte es fest.
Und das Loslassen?
Loslassen? Nein. Das Loslassen würde bedeuten, die Anspannung der Finger zu beenden. Ich will das nicht demonstrieren wegen des Mikrofons, was dann immer Schaden bereitet. Was passieren würde, wenn ich das, weißt du, wenn du etwas tust und damit aufhörst, dann ist das nicht Aufhören, nicht ein Tun. Es wirkt nur wie ein Tun. Das hier wirkt so, als wenn ich jetzt nichts täte. Aber natürlich tue ich die ganze Zeit was. Das Festhalten geschieht nicht ohne mein kontinuierliches Tun. Wenn ich nicht in den Bauch atme, weil ich mir das früh mal angeeignet habe und dann glaubte, dass das besser aussieht, aber das ist ja nur eine Rationalisierung, die Bauchatmen, ja, ist den Bauch festhalten ein chronisches, kontinuierliches Tun all die Jahre und Jahrzehnte. Wenn ich jetzt in den Bauch atme, den Bauch loslasse, dann hört das Tun auf.
In der Meditation des Shikantaza gibt es eine Form des Beobachtens, wo es auch kein Ich gibt. Wo es eine reine, pure Wahrnehmung gibt.
Richtig, ich sage nur, aber das sind zwei verschiedene Meinungen. Und durch das Experiment von heute Morgen kann man das nachempfinden. Erstens, das kleine Kind, das nichts tut, das wird vom Gefühl erfasst. Das ist das erste Indiz, dass es der natürliche, nichtstuende Prozess zu sein scheint, vom Gefühl erfasst zu sein. Zweitens, wenn man sich dem öffnet, was man fühlt, dass die Anspannung abnimmt. Das ist das zweite Indiz dafür, dass das Fühlen ein weniger an Tun ist. Wenn ich beobachte, das ist meine Hypothese, es also von mir weghalte, weil die Sorge besteht, wenn ich es fühle, das würde dann Identifikation genannt. Das Gefühl von alleine, es erfasst mich, wenn ich nichts tue, wirklich.
Das passiert auch beim Beobachten.
Das Fühlen.
Das Fühlen.
Ist gut. Ist gut, ich habe mich mit Zen-Buddhisten darüber diskutiert. Die einen beharren strikt auf einem aktiven von sich weghalten. Eine andere Zen-Lehrerin kam auch mit dem Fühlen. Ich habe sie gefragt, wo sie das her hätte, von ihrem Lehrer sicher nicht, weil ich den auch kannte. Sagt sie, nein, der hat es nur den Beobachten. Ich bin dazu gekommen durch eigene Erfahrung, sagt sie. Durch eigene Erfahrung ist sie dazu gekommen, auch dem Fühlen Raum zu geben. Aber ungeordnet. Wenn meditiert wird, indem das Fühlen geschehen darf, und ich denke, bei manchen passiert es, weil sie sich auch nicht an die Anweisungen halten des Beobachtens. Zen-Buddhisten meditieren oft mit geöffneten Augen. Und die Begründung ist erschreckend. Die Begründung lautet nämlich, wenn die Augen geschlossen sind, dass man dann hilflos all dem ausgesetzt wäre, was dann innerlich hochkommt. Das ist erschreckend.
Die Begründung ist mir neu.
Ist sie neu? Welche Begründung?
Das leichte Geöffnetsein der Augen, deshalb, um erstens einzuschlafen.
Um nicht einzuschlafen. Das sagen manche auch.
Und zweitens, um den Geist ein bisschen zu fokussieren, sozusagen die Einspitzigkeit des Geistes. Und die bringt mich ja dazu, nicht zu reagieren.
Ja, ja, ja. Aber natürlich ist der Effekt derselbe. Wenn ich mich aufs Visuelle konzentriere, dann fühle ich nicht. Der Mensch kann wirklich beides schwer nur. Etwas genau fokussiert anschauen und fühlen geht in der Regel gleichzeitig nicht. Und das ist das Dilemma. Auch Körper zu spüren und gleichzeitig zu fühlen geht nicht. Wenn man fühlt, tritt der Körper zwangsläufig in den Hintergrund. Aber gut, wenn ein Bewusstsein dafür da ist, und umso besser, je mehr Meditation. Ich meine, Osho hat das ja auch gesehen. Osho hat ja das Dilemma gesehen, dass er gesagt hat, gerade der westliche Mensch entfremdet sich von seinem Erleben durch das Meditieren noch mehr, als er sowieso schon entfremdet ist. Und hat deswegen da die humanistischen Therapeuten nach Pune eingeladen, dass die morgens irgendwie Encountergruppen machen, damit sie abends dann von den Gefühlen befreit leichter still werden können. Aber dieses Nebeneinander ist keine Lösung. Was gab es für Entdeckungen bei der Übung? Ja, kommst du her? Setz dich dahin.
Ja, also ich hab entdeckt, dass tatsächlich erst was mit mir passiert ist oder etwas passiert ist, als meine Übungspartnerin die nächste Frage gestellt hat.
Als sie die Frage gestellt hat. Und was ist dann mit dir passiert?
Nichts Weltbewegendes.
Nichts Weltbewegendes.
Kleine Bewegungen.
Aber du,
kleine Veränderungen im Körper.
Ja, ja. Dir ist dann aufgefallen, dass Dinge von alleine geschehen sind.
Ja.
Was geschieht jetzt, wenn du nichts tust?
Jetzt entspanne ich mich.
Jetzt drauf?
Ich entspanne mich.
Ja. Da ist noch nicht genau entschieden, ob das geschieht, weil du was getan hast oder weil du losgelassen hast oder weil der Körper losgelassen hat. Das so. Aber Entspannen ist ein Aufgeben von Anspannung. Das ist ein weniger tun. Mach mal die Augen zu. Was geschieht jetzt, wenn du nichts tust?
Ich entspanne mich noch mehr.
Du entspannst dich noch mehr.
Und gleichzeitig bin ich aufgeregt.
Was geschieht mit der Aufregung, wenn du nichts tust?
Dann wird sie mehr und weniger.
Dann etwas weiter weg. Dann passiert was?
Dann wurde sie erst mehr und dann weniger.
Ja, ja. Was geschieht noch, wenn du nichts tust?
Mein Kopf bewegt sich.
Dein Kopf bewegt sich. Und wahrscheinlich merkst du mit den Fragen und den Antworten, dass du mehr in diesen nichtstuenden Zustand kommst. Ne? Genau. Dazu hilft die Übung, wenn man sie öfter macht. Danke dir.
Sie hat mich gefragt, immer wieder das Gleiche, und ich habe gemerkt, so, ich bin wie in einem Gefängnis. Ich spüre nur so körperliche Dinge in mir. Und es war auch sehr dunkel und habe mich total schlecht gefühlt, während ich dann immer gesagt habe, wo ich irgendwas spüre. Und zum Schluss bin ich dann in meinem Kopf oben gewesen und hat geblubbert hinter meiner Stirn und war sehr unangenehm.
Ja. Und
habe das aber durchgezogen. Und als du dann gesagt hast, man soll jetzt, beide sollen jetzt in Ruhe mal nachspüren, was jetzt so ist, war ich eigentlich super froh, dass ich jetzt meine Ruhe hatte von diesen ewigen Fragereien. Und plötzlich kamen mir die Tränen, also eine tiefe Traurigkeit, also die ich davor, ich habe davor das Gefühl gehabt, ich spüre gar nichts. Und erst als es aufgehört hat, dieses Fragen, da konnte ich dann plötzlich, sind mir einfach die Tränen runtergekullert und ich merke so eine tiefe Traurigkeit, dass ich so nicht an meine Gefühle komme.
Ja.
In diesem, also ich war super verkrampft, so ich überall.
Aber indem du die Traurigkeit darüber fühlst, fühlst du schon bereits was.
Ja, als dann die Tränen kamen, habe ich es gespürt. Da ist es dann so losgetreten,
ja.
Aber das spüre ich eben nicht immer.
Also du hast erlebt, dass diese Fragen, dass die gemacht haben, dass du dich gefühlt hast wie in einem Gefängnis. Mhm. So als wenn die Fragen einen Druck erzeugen.
Genau, so eine Anspannung.
Ja, so wie man sich vorstellen kann, wenn ein Kind in der Schule ständig gefragt wird. Und manchmal ist das für ein Kind ganz furchtbar, weil es dann gar nichts mehr sagen kann. Und manche Lehrer, weiß nicht, ob heute das anders ist, waren dann früher noch unsensibler und haben dann die Fragen wiederholt und das ging fast geschüttelt und das konnte immer weniger sagen. So etwas kann dazu führen, dass man Fragen generell so einen Druck erlebt.
Also es war für mich eine echt wichtige Übung, glaube ich, jetzt so habe ich hier mitgenommen. Dieses Nichtstun, das fällt mir einfach unglaublich schwer. Ich muss ständig irgendwas tun, nachdenken, tun, auch körperlich. Und komme so nicht ins Fühlen. Also das habe ich jetzt richtig gemerkt, wie traurig auch ich darüber bin, dass ich nicht ins Fühlen komme. Weil das mich ja nicht weiterbringt. Also das war echt jetzt so, das wollte ich einfach jetzt nochmal mich trauen.
Ja.
Das nochmal zu sagen, dass es mir bleibt im Kopf.
Ja, mach mal die Augen zu. Mach mal die Augen zu, gib mir das Mikro, weil es dann leichter ist. Nimm mal wahr, wo du im Körper besonders Anspannung spürst.
In den Augen.
In den Augen. Das ist ein bisschen eine Fehlwahrnehmung. Obwohl, die Anspannung ist rund um die Augen. Du meinst jetzt nicht diese Augenlider, dass die so zucken. Weil das ist keine Anspannung. Das geschieht bei manchen Menschen, die Augen zumachen, nach innen gehen, flackern die Augenlider, wie nachts während bestimmter Phasen, beim Schlaf auch, bei anderen nicht. Aber die Augen rumherum sind in einer Anspannung. Ja. Jetzt mach Folgendes. Stell dir vor, dass der Atem beim Einatmen dahin fließt und die Anspannung schmilzt, und beim Ausatmen wegfließen lässt. Ausatmen durch den Mund. Einatmen kann auch durch den Mund gehen. Ja. Einatmen, hinfließen, schmelzen. Ausatmen, wegfließen.
Also ich habe hier so eine Anspannung.
Jetzt geh mit dem Atmen dahin. Und im Bauch. Und ich lege mal meine Hand hin. Ist das in Ordnung? dahin atmen, den ganzen Körper mehr loslassen, schmelzen. Einatmen, schmelzen, ausatmen und Pause wegfließen lassen und Pause. Schmelzen und Pause. Schmelzen beim Einatmen und den Ton wegfließen lassen. Ah. Nochmal einen Ton beim Ausatmen. Ah. Den Ton weiter. Oh, genau so ist das richtig. Oh. Nach dem Ausatmen mehr Pause. Und den Ton richtig werden lassen.
Ah. Ah. Ich fühle mich echt ein bisschen unangenehm jetzt.
Ja, ja. Was für ein Gefühl kommt gerade hoch. Ah.
Fast die Übelkeit.
Ja. Jetzt mach als erstes mal, dass du nicht nur hauchst beim Ausatmen, sondern ein U. U, einen richtigen Ton. U. Gar nicht so eine Schnute ziehst, sondern. Den Mund nur öffnest. Schmelzen und wegfließen lassen. Genau. Schmelzen und wegfließen lassen. Nach dem Ausatmen eine Pause. Ist, dass nämlich, wenn man Druck wahrnimmt, Schmerz wahrnimmt, automatisch dagegen hält und sich mehr anspannt. Das ist der normale Reflex. So im Rücken führt es dazu, dass man immer mehr Rückenschmerzen hat, weil der Rücken sich dann verkrampft und es immer mehr zunimmt. Und mit den seelischen Schmerzen ist es auch so. Und mit den Schmelzarten kann man lernen, dass man sich in den Druck hinein entspannt, in die Anspannung hinein entspannt. Mit dem Einatmen schmelzen und mit dem Ausatmen. Ha. Ha. Und da braucht man ein bisschen Erfahrung für. Dann kann einem das helfen, von innen her Anspannung zu schmelzen. Und wenn die Anspannung schmilzt, dann kann das Gefühl auftauchen. Ein bisschen so wie jetzt gerade. Oder?
Das ist so. Jetzt bin ich echt ruhig. So.
Ruhiger. Ja. Gut.
Okay.
Ja. Was gibt es noch für Fragen oder auch Entdeckungen? Irgendwelche spirituellen Fragen?
Was loswerden? Abschalten. Ich fand die ganz unangenehm und habe gemerkt, das ist ja fast wie in einem Schulhof. Wie soll ich da in die Stille kommen oder auch gar nichts tun? Ich war total angespannt. Und als wir dann gewechselt haben, dann hat mir das überhaupt gar nichts ausgemacht. So dieses Unruhige, ich habe es überhaupt nicht so empfunden. Und dann fand ich die Übung auch gut. Also auch ich hatte die Augen dann geschlossen. Und ja, und dann als das beendet war und wir haben dann ja, uns nochmal auf uns besonnen. Und da kam bei mir ganz viel, also die Tränen sind geflossen. Und ich hatte tatsächlich gedacht, aufstehen, rausgehen, wie heute Morgen. Da war auch so eine Übung, das ist so typisch für mich. Wenn mich etwas bewegt, dann denke ich, geh zur Toilette, ein paar Minuten, dann kommst du wieder rein, machst weiter. Aber heute Morgen habe ich ja gemerkt, ich kann von alleine wollte weitermachen, wusste gar nicht, da waren irgendwelche Figuren so, ich wusste, ja, also ich war dann halt einfach wieder dabei, war auch okay. Und jetzt dachte ich auch, geh raus. Ich fand dich toll. Du sagtest nämlich aushalten. Hast mich bestimmt nicht gemeint, hast alle gemeint. Und ich habe es dann ausgehalten. Fand ich mal eine ganz tolle Erfahrung. Und mir ist dann ganz viele Gedanken in kurzer Zeit gekommen. Und es kamen ganz, ganz viele Gefühle hoch. Also ich bin eh jemand, ich denke manchmal viel zu viel Gefühl. Und das wird ein bisschen persönlich. Also ich habe viele Jahre in einem Seniorenwohnheim gearbeitet.
Und was gearbeitet?
In einem Seniorenwohnheim als Sozialpädagogin. Ja, ja, ja. Und ich habe da aufgehört vor 2 Jahren. Und auf einmal kam so viel, also ganz viel hoch, ganz viel Liebe und Anerkennung und Freude. Und dann auch gleichzeitig eine gewisse Traurigkeit, weil ich habe selbst aufgehört. Ich wollte dann nicht mehr mit Senioren arbeiten. Ich hatte 10 Jahre mit Senioren gearbeitet. Ja. Und ja, aber die Dankbarkeit, die hat dann letzten Endes den Raum eingenommen. Ja, und das war also eine schöne Übung und ich danke auch.
Ja. So, und hast du gemerkt? Du bist nicht weggelaufen.
Ja.
Das ist das Anhalten. Ramana hat mal gesagt, die ganze Methode lässt sich zusammenfassen in die 2 Worte, sei still. Sei still heißt, als nicht geh in die Stille, sondern sei du still. Selbst in dem Aufruhr, sei still. Und das ist dasselbe wie halte an. Der normale Reflex ist abhauen. Und wenn man anhält, dann macht man das nicht, was man normalerweise tut. Wo man den Verdacht hat oder auch schon weiß, damit vermeide ich etwas. Dann endet man das, man hält an. Und dann ist man tatsächlich all dem ausgesetzt, was da innerlich hochkommt. Das ist wie ein Alkoholiker, der immer alles mit Whisky zuschüttet. Und jetzt eines Tages entschließt er sich, wodurch auch immer, ich lasse den Whisky stehen. Die Aufgabe fängt dann ja erst an, weil dann kommen die Gefühle von Unruhe, von Alleinfühlen, von Schuldgefühl, von Schlechtfühlen. Das kommt dann alles hoch. Und dem sich aussetzen, das ist die Aufgabe des Nüchternwerdens. Und das ist eben auch die Alternative dazu, irgendwas einzuüben. Anhalten und sich dann dem aussetzen, was hochkommt. Und das dann in sich geschehen lassen, wirken lassen, bewegen lassen. Das heißt, man als ich bin still, ich suche nicht still, sondern ich bin still. In dem ganzen Aufruhr.
Jetzt heute Morgen die ganze Zeit diese Übungen mitgemacht und immer gefühlt, wie anstrengend das alles ist für mich. Vielleicht auch, weil ich es richtig machen will. Wenn ich die Übungen gemacht habe, dann kommt halt der Verstand und der sagt, Mensch, hast du das überhaupt richtig verstanden?
Ist nicht der Verstand, der das fragt, sondern ist das kritische Ich. Der Verstand wird nicht auf die Idee kommen, das zu fragen, sondern so dieser innere Kritikerin. Das hast du das richtig verstanden? Musst du das nicht besser machen? So, ne? Ja. Und diese innere Kritikerin, die macht den Druck. Nicht der Verstand. Klar, die Kritikerin benutzt den Verstand, um diese Gedanken zu machen. Das ist nicht der Verstand, der das tut. Der Verstand ist unschuldig. Ja. Das Gute ist, die Tonübung insbesondere, in der kann man dann merken, dass ich wieder den Druck erzeuge. Und dann kann man sich entschließen, anzuhalten und ohne den Druck weiterzumachen. Dann realisiert man, da ist wieder der Druck, ich muss das besonders gut machen, ich muss es so und so machen. Ich sage, nee, tue ich jetzt nicht. Ja, du kannst dich entscheiden, das nicht zu tun und sagen, was soll schon passieren, wenn ich mich diesem Druck verweigere. Kann sein, dass man entdeckt, dass was Gutes passiert.
Stimmt, da kam auch was Gutes passiert bei der Tonübung. Jetzt fällt es mir ein, genau. Da habe ich dann so richtig, wenn ich was rausbringen will. Ne?
Ja.
Und dann den Moment war es auch so, ja, da war es dann irgendwie leichter. Das begleitet mich ja schon ewig.
Ja, genau.
Das ist was nicht wirklich verstanden zu
genau.
Oder dumm zu sein. Dann,
ja.
Also auch mit Dummheit. Ich bin einfach
zu
blöd, dass ich was kapiere. Und dann funktioniert das Leben eben nicht.
Mach mal die Augen zu und nimm wahr, was du jetzt fühlst. Ja, die Traurigkeit. Fühl die Trauer.
Es ist einfach so.
Ich schlage dir vor, fühl die Trauer ohne ein Bild. Traurig sein. Und du bist traurig darüber, dass das alles so unendlich anstrengend ist. Dieser Druck, dieses Gutsein müssen.
Ja.
Und weißt du, was noch traurig ist? Es ist traurig, dass das Ganze, bin ich gut genug, mache ich das richtig genug, das ist alles von dir weg. Das ist alles wie etwas dir Äußeres. Es ist alles ein Gutsein-Sollen, ein Richtig-Sein-Sollen. Es ist alles ein Sollen. Dadurch bist du von dir selbst ganz weg und ganz getrennt. Und das schon so lange.
Oh, jetzt halte ich es nicht mehr aus.
Ja. Das ist der Schmerz, der sagt, ich halte es nicht mehr aus.
Es bebt.
Und da ist die Verzweiflung darüber. Tu mal beide Hände vors Gesicht. Lass den Ton zu.
Oof. Oof.
Schmerz. Weißt du, das ganze Leben ist schiefgelaufen. Das ganze Leben ist schiefgelaufen. Es hat damit angefangen, dass du gedacht hast gewissermaßen, wenn ich alles richtig mache, alles gut mache, dann werden sie mich endlich wirklich gern haben. Und da hat es angefangen, dass du nur diesem, ich soll alles richtig machen, ich soll alles gut machen. Das hat dein Leben regiert. Das ist ein Leben komplett an dir selbst vorbei. Weil es fragt nur, was soll ich tun? Und fragt nicht, was fühle ich und was möchte ich tun? Ist an dir komplett vorbei. Und darum bist du ganz furchtbar angespannt. Ganz furchtbar angespannt. Jetzt besteht eine große Gefahr, nämlich dass du mit der inneren Arbeit oder im Satsang oder in Gruppen, wo du vielleicht schon länger bist, wo du was an dir arbeitest, wo du jetzt auf eine neue Frage, auf eine neue Weise dich fragst, was soll ich hier machen? Wie soll ich mich hier verhalten, dass ich gemocht werde? Es entstehen dann neue Solltest.
Es hat aufgehört mit diesen Fragen, was du eben gesagt hast. Es ist in der Ausweglosigkeit hineingerutscht, ja, dass ich keine gut Sorge, was die anderen von mir halten, sondern es ist so innen,
ja,
ausweglos. Ich kann mich dagegen anhören.
Gut, gut. Fühl diese Ausweglosigkeit. Und die Verzweiflung, die damit verbunden ist. Die Ausweglosigkeit kommt daher, weil du bisher nur eine innere Ausrichtung kennst, die sich ausrichtet auf, was soll ich tun? Wie kann ich mich verhalten, dass ich gut genug bin? Wie soll ich mich verhalten? Danach ist alles ausgerichtet. Das ganz wahrzunehmen, lässt noch viel mehr Schmerz und Trauer da sein. Es ist praktisch so, dass man den größten Teil des Lebens an sich vorbeigelebt hat.
Mehr Zeit haben, das zu spüren.
Was soll ich fragen tun? Vielleicht kommt es deswegen. Das klingt fast so, als wenn es besser wäre, dass es nicht hochgekommen wäre.
Denke ich auch manchmal.
Gut. Jetzt, wo du die Traurigkeit fühlst, bist du vielleicht zum ersten Mal seit langem oder überhaupt wirklich mit dir in Kontakt. Du bist traurig. Und du kannst wahrnehmen, wie das ist, sich traurig zu fühlen. Wie ist das? Wie erlebst du das?
Eigentlich ist es schön, so bei mir zu sein oder
ja.
Mich so zu fühlen.
Ja, das ist verstehbar. Es ist schön, bei dir zu sein und dich zu fühlen. Selbst wenn die Traurigkeit wehtut. Ich erzähle eine Geschichte, erzähle ich öfter. Sonst nicht so oft, dass ich mich wiederhole. Aber die Geschichte ist kurz und war sehr eindrücklich. Die habe ich bei meinem Lehrer erlebt. Da war eine Teilnehmerin im Retreat vor der Mittagspause und erzählte, dass sie so einen tiefen Schmerz hatte wegen ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Und dann war Mittagspause, Sommerretreat, 4 Stunden Mittagspause. Und nach der Mittagspause meldete sie sich wieder zu Wort und sagte dann, dass sie in der Pause spazieren gegangen sei und dann sei es ihr schnell wieder gut gegangen. Und dann sagte Eli, schade. Schade. Schade heißt, das erste, wenn ich die Traurigkeit und den Schmerz ganz fühle, komme ich mit mir in Kontakt und komme ich zu der Energie, die nötig ist, um Änderung einzuleiten. Wenn ich den Schmerz und die Traurigkeit nicht wirklich fühle, wird sich auch nichts ändern. Wenn ich dagegen diese Traurigkeit ganz fühle, dann wächst die Energie, etwas Neues zu finden. Und das ist der wichtige Punkt.
sehr erstaunlich für mich war, was ich mir vorgemacht habe. Nämlich nach den vielen Jahren Meditation, was ich alles gemacht habe schon, war ich erstaunt, wie wenig ich nichts tun geschehen lassen kann.
Ja,
wie viel ich eigentlich tun. Mir war das nicht bewusst. Ich habe mir vorgemacht, in Meditation würde ich geschehen lassen. Und bei der Übung habe ich gemerkt, wie unglaublich viel ich tue. Und ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm.
Ja, ja.
War nicht präsent, nicht zugänglich, wahrscheinlich auch dadurch, weil ich mir selber was vorgemacht habe.
Ja. Aber das weckt doch auch gleich Hoffnung, dass doch noch was passieren kann in deinem Leben.
So kann man es auch sehen. Also ich habe es vorhin als Schock empfunden.
Das ist wichtig, dieser Schock ist wichtig. Der Schock muss richtig heilsam werden, also ich meine richtig intensiv werden, der Schock.
Also ich habe mich komplett am Anfang empfunden.
Ja.
Als hätte ich noch nie irgendwas gemacht.
Ja. Richtig. Es ist gut, wenn man das so wahrnimmt. Weil wenn man das so wahrnimmt, ist man wirklich offen für das Neue. Fühlen und nichts tun ist einem dann wirklich etwas ganz offen dafür und fängt es dann an zu realisieren. Sonst versucht man das Alte und das Neue und so und dann wird nichts draus und nichts Richtiges. Es ist wirklich besser. Fängt man mit der Tonübung an, dann löst man den Körper mehr, dann bleibt man im Gefühl, ohne was zu tun. Und das geschieht auch zum größten Teil während des Tages. Das ist eine andere Art, in der Welt zu sein, nicht unbedingt oder gewissermaßen nicht eine andere Meditationsmethode, die man eine halbe Stunde pro Tag ausübt, sondern eine andere Art, irgendwie mit sich und der Welt zu sein. Was geht gerade in dir vor?
Ich habe gerade keine Ahnung, was ich jetzt damit anfange. Also das ist wohl wieder ein Impuls, etwas meinen tun zu müssen.
Ja.
Offensichtlich.
Ja, ist ja auch dich orientieren auf das, was geschieht mit mir. Wie verändert sich der Atem jetzt gerade, wenn ich zurücktrete? Was bewegt sich da innerlich, wenn ich das Festhalten weniger festhalte? Wie verändert sich der Atem? Genau. Was für ein Gefühl taucht da auf?
Es wird lichtvoll im Oberkörper und es wird bodenlos.
Machen wir die Augen zu. Es ist immer gut, wenn man Bilder gleich weiterziehen lässt. Bilder ist das, was einen im mentalen Reich sein lässt. So, das Bodenlose. Lass es zu. Wahrscheinlich ist, dass das Angst auslöst.
Das Mikrofon lenkt mich ein bisschen ab. Ich habe Mühe, okay, das zu halten.
Verstehe ich, ja.
Da kommt viel Unruhe jetzt.
Ja, genau. Genau. Und die Unruhe Raum geben. Die Unruhe sich ganz ausbreiten lassen, so viel sie will. besser öffnen, dass der Atem durch den Mund.
Also es fühlt sich eher
als Unruhe an, mehr als Angst, obwohl die mitschwingt, ja.
So ist es. Gib dir Unruhe Raum und sei dir bewusst, dass da eine Ängstlichkeit drin ist. Man teilt dir Unruhe mit, du darfst ganz da sein. Du darfst mich erfassen. Und man fühlt die und nimmt wahr, ob man sie aushält. Oder ob man den Impuls hat, davon wieder wegzulaufen. Und dann nimmt man wahr, wie sie sich verändert. Ob sie sich verändert.
Also ich spüre, wie ich versuche, der so ein bisschen auszuweichen. Also eigentlich, ja. Zum einen will ich versuchen, das zuzulassen, aber ich merke auch, da ist eine Ausweichstrategie. Gar nicht so sehr ein Unterdrücken, sondern mehr so ein Wegschlängeln.
Ja.
Ein
Bewusstsein. Ja. Und du entscheidest dich jetzt, diesem Wegschlängeln nicht zu folgen, sondern die Unruhe zu sein. Und du merkst es nicht leicht.
Es wird sehr intensiv.
Ja.
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 Eigentlich sehr hochenergetisch und lichtvoll an, insbesondere so an den Schulterblättern gerade.
So du redest immer vom Lichtvollen. Vergesst das Licht.
Okay, hochenergetisch fühlt sich's an.
Ja. Lass den Energiefluss zu, aber beachte ihn nicht. Es ist wirklich so. Wichtig und ausschlaggebend ist das Gefühl der Unruhe, nicht die körperlichen und energetischen Prozesse. Die sind nur Beiwerk. Den Körper wahrzunehmen, daran ist wichtig, dass uns auffällt, ob er festhält und ob wir ihn loslassen können. Das ist wichtig. Ansonsten unwichtig.
Was ich aber feststelle, dass ich sehr schnell in der Interpretation gelandet bin, sofort eigentlich.
Gelandet in?
In der Interpretation.
Ja.
Was offensichtlich davon wegführt, das Gefühl zu fühlen.
So ist es. So ist es. Wir haben zwei Möglichkeiten, da zu sein. Wir können fühlen und erleben oder wir können kommentieren. Ist ein bisschen wie in Urlaub fahren oder einen Urlaubsprospekt studieren. Die beiden Möglichkeiten hat man immer. Manche fahren in Urlaub und nehmen die Urlaubskataloge fürs nächste Jahr mit. Wahrnehmen, was du jetzt fühlst oder erfährst.
Da ist hier um die Herzgegend rum ist energetisch, lebendig.
Ja. Und dann geht man sofort weiter und fragt, was fühle ich dabei?
Das war wieder Interpretation.
Nein, keine Interpretation. Es war der Körper. Und das Gute am Körper ist, gut in Anführungsstriche, daran kann man sich schön festhalten. Und der Körper ist so schön begrenzt, der ist so handlich. nicht wirklich mit einem zu tun. Mit einem zu tun hat die Unruhe, die Ängstlichkeit, die Freude, die darüber ist, dass die Unruhe Raum bekommt. Die Gefühle haben mit einem zu tun und machen das Leben aus und nicht die Körperempfindung.
Ich merke tatsächlich, wie die Unruhe jetzt nicht mehr die Unruhe war, sondern der Fokus auf diesem Gefühl war und es jetzt keine Unruhe war. Also möglicherweise auch wieder ein Wegschlängeln in Richtung auf eine neutralere Empfindung als dieses gefährlichere
mit Unruhe. Ja, mit neutraler meinst du die Körperempfindung?
Genau.
Ja. Das ist neutraler, das ist handhabbar, das ist... Darum lieben Therapeuten die Körperempfindung auch mehr als die Gefühle. Und manche reagieren auf jedes Gefühl, was geäußert wird. Wo spürst du das im Körper? Und haben irgendwas dingfest gemacht. Aber das ist ein Irrtum. Weil das, was man im Körper spürt, hat mehr zu tun mit der Reaktion auf das Gefühl als das Gefühl selbst. Das Gefühl ist das Wichtige. Was nimmst du jetzt wahr?
Also, als ich versucht habe, wieder mich auf die Unruhe zu konzentrieren, wurde das Gefühl an sich wieder bedrohlicher wahrgenommen.
Genau.
Und dann hat sich's jetzt verändert und es wird jetzt angenehmer, also weniger stark vibrierend und eher sanft vibrierender.
Gut. Und frag dich nochmal, was damit jetzt für ein Gefühl verbunden ist oder für eine Stimmung.
Eine Friedlichkeit, friedvoll ist es.
Gut. Nimm diese Friedlichkeit, dieses Friedliche da. Und lass dich jetzt in diesen Frieden hineinsinken. Und dabei lässt du mehr los. Was geschieht jetzt?
Da ist ein tiefer Sinken und wahrnehmbar ein Stich im Herz.
Ja.
Kleiner.
Und was ist über das Sinken? Was hast, nimmst du da wahr?
Dass es irgendwie gestoppt hat an irgendeinem Punkt.
Das Sinken. Aha. Öffne dich wieder für das Sinken.
Wobei dieses Schön wahrscheinlich eher wieder jetzt so ein Wegschlängeln und Interpretation wahrscheinlich darstellt.
Sagen wir so, wenn du beides wahrnimmst, dich daran erinnerst, dass es sich auch bedrohlich angefühlt hat und schön fühlt sich das Lebendige daran an. Ne? Das Lebendige und das Wahrhaftige, nimmst du das auch so wahr?
Das leuchtet mir klar ein, dass es so ist, ja. Jetzt schaue ich mal, ob ich auch beides wahrnehmen kann.
Ja.
Gut.
Das sind keine zwei wahrnehmbar. Das ist jetzt eins, was ich nochmal anders anfühle.
Nämlich?
Schön warm.
Ja. Aber es ist mehr nur so eine bestimmte energetische Qualität des Gefühls und nicht das Gefühl selbst. Aber es ist gut so.
Es verteilt sich jetzt auch. Es ist dabei so auch zu verschwinden jetzt.
Ja.
Gut. Entweder weil es von sich aus verschwindet oder weil ich ausweiche, das weiß ich jetzt natürlich.
Gut, das ist auch nicht, dass man das immer sofort weiß.
Linda.
Ja. Also Hoffnung. Heute, ich bewundere euch. Es gibt so viel Musik und schöne Dinge draußen und Sonnenschein und so, das seht ihr den ganzen Tag. Das verdient wirklich bloß. Wenn noch ein, zwei Fragen irgendwo auf dem Herzen sind, dann könnt ihr die noch loswerden. Ja.
Das ist also eine spirituelle Frage, die jetzt nichts mit der Übung zu tun hat, nur so mich interessiert, weil du ja da kompetent sein müsstest. Was ist der Unterschied zwischen Erwachtsein und Unerwachtsein? Lässt sich das irgendwie so?
Der Unterschied.
Ja.
Der Unterschied ist der, dass wenn du aufgewacht bist, dann, sagen wir so, solange du noch nicht aufgewacht bist, nimmst du einen Innenraum wahr, der aus Gedanken, Bildern, Körperempfindungen und Gefühlen besteht. Das ist der Innenraum, den du wahrnimmst. Du fühlst dich mal glücklich, mal unangenehm und so. Das ist, wo du dich bewegst und das nimmst du als deinen Innenraum wahr. Manchmal gibt es einen Einbruch in Tieferes, aber nicht viel. Wenn du aufgewacht bist, dann ist das nicht dein Innenraum. Wenn du aufgewacht bist, dann erfährst du plötzlich Grenzenlosigkeit, Zeitlosigkeit und Raumlosigkeit und hast tiefere Erfahrungen. Das sind keine Gefühle. Tiefere Erfahrungen wie Stille, Frieden, Leere, Liebe sind tiefere Erfahrungen. Gefühle sind, gehen immer einher mit einer größeren Körperaktivität. Herzschlag geht schneller, Atmen wird intensiver, Muskeltonus nimmt zu. Und die tieferen Erfahrungen, bei denen ist es gerade umgekehrt. Da nimmt die Körperaktivität manchmal drastisch, aber sie nimmt auf jeden Fall ab. Und je weniger Körperaktivität oder je tiefer die tiefere Erfahrung, desto weniger Körperaktivität. Und Gefühle, die haben Anlass und die nehmen zu und dann klingen sie aus.
Die tieferen Erfahrungen sind anders. So. Du hast also durch das Aufwachen, bist du nicht nur in diese tiefere Dimension gekommen, sondern du erfährst dich da als zu Hause. Dazu gehört, dass der Verstand still ist, was vorher nicht der Fall ist. Vorher gibt es kontinuierliche Aneinanderkettung von Gedanken und Bildern. Jetzt plötzlich ist der Verstand still. Man kann das auch daran merken, dass die Augen nicht mehr blinzeln. Aber das muss nicht unbedingt so sein, ist aber eine wichtige Veränderung. Nur eine äußere Wichtigkeit ist nicht zu wichtig. So, der Verstand ist still. Du fühlst dich, erfährst dich, muss man sagen, in dieser tieferen Dimension, in diesem tieferen Wahrnehmungsraum, den man vorher nicht kannte, und erfährst dich dort als zu Hause. Erfährst dich eins mit der Leere, die du erfährst, während der Verstand still ist. Daraus folgt auch, weil der Verstand still ist, dass du die Objekte und die Erfahrungen wahrnimmst, aber nicht mehr immer auf das Ich beziehst. Die Gedanken können aufhören. Wenn du also etwas erlebst, wie das, was du heute Morgen erlebt hast, das verschwindet danach in der Leere. Die Erinnerung an heute Morgen ist ähnlich weit weg wie die Erinnerung an den Urlaub 2015. Das war jetzt übertrieben. Aber es ist wirklich so, wenn du dann gefragt wirst, was hast du heute Morgen gemacht, dann musst du das rekonstruieren, weil diese Kontinuität in der Wahrnehmung fehlt. Weil du bist ganz da und nicht gleichzeitig immer in dem Denkenden Kontinuität herstellen. So. Weil das so ist, erlebst du die Dinge, die Handlungen, die du tust, auch als Handlungen, die geschehen, nicht, dass du sie machst. Die Worte, die ich jetzt rede, von denen bin ich ähnlich neugierig und überrascht wie du. Moment, was ist mit Gefühlen? Was meinst du, was trifft darauf zu?
Dass sie eine Kontinuität haben, aber mit einem Abstand.
Nein. Gefühle sind intensiver, wenn du aufgewacht bist. Das kommt daher, weil vorher ist ein Gefühl da und du gehst wieder zurück und du, warum bin ich jetzt traurig? Ich will das nicht haben. Und das ist so ein ewiges Hin und Her und dadurch fühlst du nicht intensiv. Der normale Mensch fühlt nicht intensiv. Das ist so eine Mischung aus Fühlen und Verkrampftsein. Und dadurch hat er die Idee, dass Gefühle leidvoll sind, weil das ist wirkliche Quälerei. Das heißt, wenn du aufgewacht bist, sind die Gefühle intensiver. Aber dann hören sie auch wieder auf. Und manche Gefühle sind nicht mehr da. Die Ich-Gefühle und die ichhaften Gefühle sind nicht mehr da. Und die Gefühle, obwohl wichtig, obwohl intensiver, sind weniger wichtig. Weil wenn du in dieser Tiefe zu Hause bist, dann fühlst du dich erfüllt und vollkommen satt. Ja, und wenn jetzt irgendein Ärger dazu kommt, ist ärgerlich. Aber sonst nichts. Dadurch verschieben sich die ganzen inneren Relationen. Das ist ungefähr die Änderung. Und Aufwachen ist nicht das für eine halbe Stunde oder für zwei Wochen, sondern das Sein des ganzen Lebens bestimmt. Dass der Verstand still ist und wenn viel zu tun ist, dann tritt die Stille in den Hintergrund, kommt wieder nach vorne die Handlungen, die du tust, erlebst du immer weniger oder gar nicht mehr als Handlungen, die du tust und du tun musst. Daraus folgt, dass du dich nicht großartig fühlst wegen Dinge, die dieser Organismus getan hat. Dass du dir aber auch nichts vorwirfst, dass du irgendwas wieder blöd gemacht hast, weil das sind die Handlungen. Punkt. Die Stille, der stille Verstand, die Ichlosigkeit der Handlungen, die Veränderung des Gedächtnisses, dass du Dinge, die geschehen, dann zack, sind dann wieder in der Leere. Die Erfahrung von Leere und Frieden als die bestimmende Daseinsweise, während Glückseligkeit mehr von Zeit zu Zeit zusätzlich hinzukommt. Gefühle sind intensiver, aber du hängst nicht drin fest.
Also logisch ist mir das klar, wenn es eine Ichlosigkeit gibt, dann ist ja niemand mehr da, der diese Trauer oder dieses Gefühl oder diese Gedanken wahrnehmen kann.
Doch,
ja?
Der Organismus ist ein physischer Organismus, ein emotionaler Organismus und ein gedanklicher Organismus und du bist zusätzlich Bewusstsein. Als Bewusstsein nimmst du das auch wahr. Dazu braucht man kein Ich. Das Ich ist nur eine gewissermaßen nachträgliche Interpretation. Oh, da muss eine Person sein, da muss ein jemand sein, der dafür verantwortlich ist, dingfest gemacht werden kann und so. Wie früher gab es auch Stürme, wie heute auch auf dem Meer. Bloß hat man sich nicht vorstellen können, dass die Stürme einfach so entstehen. Da hat man gedacht, die muss jemand machen. Und den, der das machte, den hat man Poseidon genannt. Das war der Meeresgott, der Stürme machte. Warum hat er die gemacht? Weil er schlechte Laune gekriegt hat. Warum hat er schlechte Laune gekriegt? Es hat typischerweise zwei Gründe gegeben. Entweder wir haben ihn willentlich oder unwillentlich geärgert. Da müssen wir opfern, um das wieder gut zu machen. Oder er hat wieder Ärger mit Zeus gekriegt, weil Zeus ihn mit der Hera im Bett erwischt hat. Das war ein anderer Grund, weswegen er dann sich wieder austobte. So, man hat da gedacht, da ist ein jemand, der macht das. Und genauso denkt der Mensch heute, da ist ein jemand, der das alles macht. Das ist nur eine fixe Idee.
Aber es macht eine alltagstaugliche, oder?
Bitte?
Eine fixe Idee macht uns alltagstauglicher.
Nein, das ist nun wirklich nicht wahr. Diese fixe Idee macht nur Sand ins Getriebe. Wenn du ein Brot backst, dann backt der Organismus sein Brot. Wenn das Ich das Brot backt, dann wird es ein großartiges Brot. Weil das Ich sich großartig fühlt, dass es ein Biobrot backt. Aber das Ich ist gleichzeitig besorgt, wenn Besuch kommt, was werden sie zu dem Brot sagen? Dann denkt das Ich, besser, ich kaufe noch eins vom Bäcker zusätzlich, dass ich eins im Petto habe. Aber andererseits stehe ich bestimmt richtig gut da, wenn die mitkriegen, boah, der backt ein echtes Biobrot, selbst gemahlen auch noch. So, das macht das Ich. Sondern geht es komplett schief, weil man vergessen hat, den Ofen abzustellen. Dann ist wieder das Ich zugange, sagt,
Ich Idiot, warum habe ich das machen können? Warum, meine Mutter hat auch immer schon gesagt, ich soll genauer auf die Uhr gucken und. Schon wieder ist das Ich, was nur Sand ins Getriebe streut. Das Ich macht uns definitiv nicht alltagstauglicher, wobei das eine Verwechslung ist. Was uns alltagstauglich macht, sind die psychischen Funktionen. Von Wahrnehmung Konstanz, von Bedürfniswahrnehmung, von Ziel festlegen, Selbstwirksamkeit, die Dinge so tun, dass ich Ziele erreiche. Das sind die psychischen Funktionen. Die haben mit dem Ich gar nichts zu tun. Ein Pferd hat auch solcherlei psychische Funktionen. Natürlich auf einem niedrigeren Niveau. Wenn es mehr Durchsetzungsfähigkeit hat, wenn es intelligenter ist, dann bestimmt die Pferdeherde ihn als einen von den 3, 4, 6 Wächtern, die rundherum um die Herde stehen. Das sind solche, die eine größere Durchsetzungsfähigkeit haben, eine größere Selbstwirksamkeit haben. Das sind die psychischen und dann auch körperlichen Funktionen, die bei diesen Tieren besser ausgebildet sind. Die Stute, die intelligenteste ist und am besten Durchblick, die führt die Herde an. Ist wieder eine besondere. So, das alles passiert. Das passiert in Bezug auf den Organismus. Da hat ein Ich gar nichts zu suchen. Bloß der Mensch will es dabei nicht zufrieden lassen. Der erfindet das Ich dazu. Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen den psychischen Funktionen, die stärken sich durch das Aufwachen sogar noch. Und das Ich, das wirklich nur Schaden anrichtet, nur.
Ich finde das gerade enorm wichtig mit dieser Unterscheidung, weil ich glaube, das hat gestern Abend auch so ein Eklat deshalb mitgegeben. Heißt das, weil ich möchte es wirklich verstehen, dass das Ich die Identifikation ist mit dem, was die psychischen Funktionen aus sich heraus gestalten?
Ja. Die Identifikation zeigt sich daran, dass ich mich dann beschuldige, wenn ich nicht gut genug bin oder mich großartig fühle, wenn mal was geklappt hat. Das ist die Folge der Identifikation. Und dass ich besorgt bin darum, ob ich auch zufrieden mit mir sein kann, mich wert genug fühle, ob das Brot also gut genug geworden ist. Und dieses ganze Vermischen von Wert fühlen, gut dastehen, Versagerin sein, dieses ganze Theater, was so viel Raum einnimmt, dieses ganze Theater ist überflüssig, quälend, zeitraubend und energiefressend. Das Ich ist ja nicht wirklich da. Aufwachen bedeutet ja nicht, dass das Ich verschwindet. Es verschwindet eine Ich-Vorstellung. Poseidon ist früher auch tatsächlich nicht wirklich da gewesen. Plötzlich hat man erkannt, nein. Das Wetter, das entsteht anders, die Stürme.
Es wäre doch schade, wenn wir diese ganzen Geschichten nicht hätten.
Bitte?
Es wäre doch schade, wenn wir diese ganzen Geschichten nicht hätten. Wenn wir nicht lesen könnten, was wir
richtig denken. Richtig, sagen, richtig.
Jetzt ja auch im Leben. Es wäre langweilig.
Weißt du, du kannst dir jeden Abend große Freude machen, wenn du den ganzen Tag zu enge Schuhe anziehst und dich dann abends so richtig wohlfühlst, wenn du sie ausziehen kannst. Und dann kannst du denken, wenn ich diese engen Schuhe nicht mehr habe, wie langweilig ist das dann? Wie langweilig. Aber es ist auch tatsächlich nicht langweilig und du musst dich zuerst mal fragen, was Langeweile ist. Langeweile ist ja nicht einfach, dass man nichts zu tun hat. Das wäre ja meistens jedenfalls doch eigentlich Anlass zur Freude. Langeweile ist eine innere Unruhe. Und weswegen? Wegen der drohenden Leere. sodass da eine innere Stimme, such dir was zu tun, such dir was zu tun, such dir was zu tun, sonst wird's gefährlich. Such dir was zu tun, dass du was zum Festhalten hast. So, das ist Langeweile. Wenn diese innere Leere dein sicheres Zuhause ist, dann hast du keine Angst mehr deswegen. Dann kann es deswegen keine Langeweile geben. Die Unruhe wegen der befürchteten Leere, die verschwindet.
Also wir lassen was los, was es gar nicht gibt.
Bitte?
Also wir lassen was los, was es gar nicht gibt.
Genau, genau. Und wir suchen eine eingebildete Medizin für eine eingebildete Krankheit.
Bitte?
Wir suchen eine eingebildete Medizin für eine eingebildete Krankheit, von der wir uns heilen können. Weil selbst das Ich ist eingebildet, dann ist auch die Krankheit des Ichs eingebildet. Es sind nur Gedanken. Nur Gedanken. Wenn es mehr wäre als Gedanken, wie sollten wir das wegkriegen? Aber es sind nur Gedanken. Ist die Art, wie ich das tun, was hier geschieht, wie ich das interpretiere. Und das kleine Kind kann es nicht anders fassen, als dass es da ich sagt. Dem kleinen Kind fehlt bis 11, 12 Jahren fehlt die geistige Kapazität, Handlung ohne ein Subjekt wahrzunehmen. Das Kind braucht das Ich. Aber so ab 11, 12 ist es überflüssig. Da kann man dieses Ich wieder aufgeben, weil der Geist da einen kognitiven Sprung macht. Da kann man plötzlich sich selbst ganz von außen wahrnehmen. Da kann man über das Denken nachdenken. Da kann man also die Perspektive einnehmen, eine Perspektive einer Perspektivlosigkeit, dass man nicht mehr von sich alles wahrnehmen muss. Ja, und dann kann Aufwachen geschehen. Jemand befragt, ich habe ganz vergessen, irgendwelche Zettel mitzubringen, aber ihr könnt alles im Internet lesen, unter Zeit und Raum. Zum Beispiel, dass ich im Sommer 2 Sommerretreats mache, die jeweils 14 Tage dauern. Zum Beispiel. Eine gute Gelegenheit zum Aufwachen.
Und wo? Wo wäre das?
Das ist in der Nähe von Dresden. Da gibt es so ein altes, großes Gutshof mit Frohbech, Gut Frohbech heißt das. Kennt vielleicht manche. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Mich trifft das ja nicht. Mich trifft das ja nicht.
Aber die Freude, das muss auch tun.
Ja, das ist nämlich ein wichtiger Unterschied. Gutes Gelingen erzeugt Freude. Das Ich macht aus der Freude Stolz. Ich habe das gemacht. Das ist der Unterschied. Freude ist wegen gutes Gelingen.